Eines kann ich dir tatsächlich zu 100% versichern. Wenn du irgendwann mal das Privileg hast, bei mir und meiner Frau eingeladen zu sein, dann wird es auf jeden Fall was zu essen geben. Hey, ich kann das nicht wirklich, für mich ist es richtig, richtig schlimm, wenn ich weiß, Gäste kommen und wir haben nichts zu Hause, was wir anbieten können. Selbst wenn es Nüsse sind, Kaffee wird es immer geben, weil da als Hausherr sorge ich immer wieder dafür, dass es Kaffee im Haus gibt. Aber es muss immer, wirklich immer was zu essen zu Hause sein. Erst vor kurzem, meine Frau und ich waren spazieren mit so unserer Tochter Liv und wir sind zurückgefahren. Und auf dem Heimweg sehen wir, wie auf dem Straßenrand Freunde von uns im Auto sitzen und den Warnblinker anhatten. Und dann sind wir rechts rangefahren, ich habe angerufen, um zu fragen, hey, was ist los, alles okay? Und dann meinten sie, ja, nee, alles okay, wir reden gerade nur. Und dann sind wir darauf gekommen, okay, dass sie zu uns kommen und wir sie einladen zum Kaffee trinken. Und als wir dann aufgelegt haben, meine erste Frage an Julia war, hey, haben wir irgendwas zu Hause? Nee, ich glaube nicht, okay, wir fahren los. Sind nochmal kurz irgendwie losgehechelt zum Bäcker, haben einen schönen Zopf geholt, den in der Mitte zerschnitten und dann gab es noch schön irgendwie Xels und Butter und all das Zeug halt. Und beim Essen reden wir halt darüber, wie die Frau, also die Freundin sagt, dass Essen für sie wie so eine Liebessprache ist. Es gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe. Die einen, sie lieben Zärtlichkeit, die anderen lieben Zweisamkeit. Dann gibt es die, die Lob und Anerkennung lieben und dann die wiederum, die es feiern und sich geliebt fühlen, wenn es Geschenke gibt. Und die Frau, die Freundin hat gesagt gehabt, für sie sollte Kochen bzw. Essen zu den Liebessprachen dazugehören. Und ich war direkt im Film und bin auf den Zug draufgesprungen, weil ich liebe es ja zu kochen, ich liebe es, andere zu bekochen, noch mehr liebe ich es, mich selber zu bekochen. Und ich war da so voll mit drin und habe dann direkt auch rausgehauen. Und weißt ihr kennt doch das Zitat, sage ich dann so, beim Essen werden Kriege geschlichtet. Und alle dann so, gibt es das Zitat wirklich? Ich so, ja. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, okay, wenn ich das Zitat wieder raushaue, muss ich halt irgendwie den Ursprung kennen. Und ich habe gegoogelt und ich habe dieses Zitat einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht, woher dieses Zitat kam, bis ich einfach entschlossen habe, okay, das ist jetzt einfach mein Zitat. Also wenn ihr irgendwie das zitieren wollt, einfach Samuel Bayer angeben, beim Essen werden Kriege geschlichtet. Und wisst ihr, wenn ich die Bibel lese und wenn ich die Stelle lese, die ich gleich vorlese, dann merke ich, dass das Zitat gar nicht von mir kam, sondern dass das Zitat eigentlich Jesus vorgelebt hat. Denn Jesus hatte ein Mahl gefeiert mit seinen Jüngern, wo tatsächlich ein Krieg geschlichtet wurde, und zwar der Krieg Mensch und Sünde. Der Krieg Mensch und Gott. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir gerade in der Predigtreihe Passion, der Weg, und wir schauen uns den Weg an, den Jesus gegangen ist mit seinen Jüngern. Und heute, wie ihr auch sehen könnt unter euren Stühlen, wollen wir das Abendmahl feiern, und heute wird es auch um das Abendmahl gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei diesem Abendmahl darum ging, dass ein Krieg geschlichtet wurde. Und was das Ganze bedeutet und warum ich das so betone, werdet ihr später merken. Aber zunächst möchte ich Matthäus 26, 17 bis 29 vorlesen. Viele Verse, aber für mich so entscheidend, dass ich sie gerne alle lesen möchte. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem folgenden Mann. Er nannte ihn den Namen und sagte zu ihm: Der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen. Ich will bei dir, meinen Jüngern, das Passamahl feiern. Die Jünger führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während des Essens erklärte er: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagten zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Herr. Jesus erwiderte: Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm: Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi. Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Hey, was für eine Stelle, die wir hier lesen. Ich glaube, manchmal lesen wir so Stellen in der Bibel und merken gar nicht, was für Emotionen dorthinter stecken. Und ich glaube, dieses Mahl, also dieses Essen, war ein sehr, sehr emotionales Mahl. Wieso? Hey, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und eine der ersten Dinge, die er tut, ist, er verkündigt erstmal, dass er verraten wird und dass die Person, die ihn verrät, besser nie geboren worden wäre. Wenn wir weiterlesen, also weiter als die Stelle, die ich hier gerade vorgelesen habe, dann lesen wir auch davon, wie er sagt, hey, und ihr alle, ihr werdet mich verleugnen. Und Petrus sagt, ich nicht. Und er sagt, gerade du. Der Hahn wird dreimal krähen und du hast mich verleugnet. Hey, was für eine Emotion mussten da gewesen sein. Aber nicht nur das. Ich glaube, dieser Abend war dafür da, damit Gott sein Herz ausschüttet. Gott, beziehungsweise Jesus, hat an diesem Abend sein Herz ausgeschüttet, als er das Abendmahl verkündigt hat. Ich habe erst vor ein, zwei Jahren hab ich einen anderen Begriff für das Abendmahl gehört und ich dachte mir zunächst so, irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden. Und zwar, einer hat gesagt gehabt, heute feiern wir wieder das Liebesmahl. Also nicht Abendmahl, sondern das Liebesmahl. Und ich hörte es und ich dachte mir zunächst, also mit dem kann ich mich echt nicht anfreunden. Also ich könnte nicht irgendwie vorne stehen und sagen, yes, heute mal wieder Liebesmahl feiern. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, bin ich immer noch zu dem Entschluss, dass ich das nicht sagen werde. Aber ich kann mehr nachvollziehen, was die Person damit gemeint hat. Denn ich glaube, beim Abendmahl, also bei dieser Situation, hat Gott sein Herz ausgeschüttet und den Menschen, in dem Fall den Jüngern, aber auch uns, seine Liebe offenbart. Wisst ihr nämlich warum? Dieses Mahl, was da gefeiert wurde, war nicht irgendein Mahl, irgendein Essen, was sie gemeinsam gefeiert haben, sondern es ging viel, viel weiter. Jesus hat mit dem Abendmahl angefangen, den neuen Bund, den Gott den Menschen verheißen hat, einzuführen. Er hat den neuen Bund eingeführt beim Abendmahl. Natürlich hat er ihn vollendet am Kreuz, aber eingeführt hat er ihn damals beim Abendmahl. Warum ich das Ganze behaupte, erkläre ich später. Aber zunächst mal, welchen Bund hat er denn eingeführt? Wenn wir die Bibel lesen, und zwar das Alte Testament, und ganz ehrlich, das ist mir auch eine Passion anliegen. Hey, wenn du nur das Neue Testament liest, ist es genial. Aber geh auch zurück ins Alte Testament, denn dieses Alte Testament ist dafür da, damit du das Neue Testament besser verstehen kannst. Und sind wir mal ehrlich, Jesus hat das Alte Testament gelesen, warum dann nicht auch wir? Okay, ich komme zurück zu meiner Predigt, das war so eine kleine Side-Note, weil mir das so wichtig ist. Im Alten Testament lesen wir davon, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und das Erste, was er gemacht hat, war, er wollte mit ihnen einen Pakt, einen Deal eingehen. Denn er hat gesagt gehabt, ich will euer Gott sein und ich will, dass ihr mein Volk seid. Und das Volk hat einmündig gesagt, yes, genau das wollen wir, Gott. Wir wollen dein Volk sein und wir wollen, dass du unser Gott bist. Und in dem Bund gab es natürlich Voraussetzungen. Und jetzt muss ich kein Prophet sein oder auch Hellseher, weil wir es lesen können, dass wir merken, dass das Volk den Bund immer wieder gebrochen hat. Immer wieder, nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern immer wieder. Und sind wir mal ehrlich, dies ist so verständlich. Warum? Weil die Sünde den Menschen regiert hat. Und aufgrund der Sünde ist es so, dass der Mensch Dinge tut, die Gott nicht gefällt. Und wir lesen im Alten Testament wirklich immer so Ups and Downs. Es gab mal eine Zeit, wo das Volk ganz nah bei Gott war. Und es gab mal eine Zeit, wo sie ganz weit entfernt waren von Gott. Und dies spiegelt sich auch in den Büchern des Alten Testaments wieder. Gerade die drei großen Propheten, Jeremia, Jesaja und Hesekiel, sprechen eigentlich nur davon, wie das Volk entfernt war von Gott. Und gerade das Buch Jeremia ist eigentlich das Buch, was am meisten davon spricht, wie das Volk einfach es verhauen hat, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber wisst ihr, was das Geniale an diesem Buch ist? Dieses Buch hat 60 Kapitel, vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ich glaube, es sind 60. Und inmitten von diesen 60 Kapiteln, also ab Kapitel 30, wird von der Verheißung Gottes berichtet, dass er einen neuen Bund geben möchte. Jeremia 30, 31 und 32, das sind die Kapitel, wo Gott so explizit spricht, ich will den Menschen einen neuen geben. Nicht so schlecht wie der erste Bund, sondern dieser Bund wird dafür sorgen, dass niemand den anderen mehr belehren muss und ihn auf die Sünde hinweisen. Der Bund, der wird nicht auf Steintafeln geschrieben, sondern er wird in ihre Herzen hineinbeschrieben. Dies war die Verheißung Gottes, die gespreadet wurde, die gepredigt wurde. Und wann wurde sie begonnen? Als Jesus auf der Erde war. Natürlich hat er seine Leute, seine Jünger immer wieder vorbereitet. Ey, ich werde sterben, aber sie haben es nie begriffen. Aber dieser Beginn des neuen Bundes war das Abendmahl. Und wie hat Jesus das Ganze eingeführt? Indem er Folgendes gesagt hat. Dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Die Worte Jesu sind im Abendmahl so entscheidend gewesen und immer noch, denn diese Einsetzungsworte, so wie wir heißen, waren nicht nur Einsetzungsworte für das Abendmahl, was wir nachher feiern, sondern auch Einsetzungsworte für den neuen Bund. Und wisst ihr, was mich so traurig macht? Ich habe so oft erlebt, wie Menschen und auch nicht nur Menschen, sondern ich meine wirklich Christen sich in Kirchen so fetzen, so streiten, weil das Abendmahl ja aus dem Kelch getrunken werden muss. Also wenn das Abendmahl nicht im Kelch drin ist, dann ist es nicht dasselbe. Und Traubensaft auf gar keinen Fall, denn Jesus hat ja von Wein gesprochen. Ich habe so oft mitgekriegt, dass wenn man Toast verwendet, das gefühlt, weiß was ich, hier im Raum sind. Also man musste ja das richtige Brot verwenden und ja den richtigen Kelch und der Wein muss unbedingt aus Israel kommen. So solche Gespräche musste ich immer führen. Das heißt, mit den Dingen haben sich die Menschen schon immer beschäftigt, aber mit dem, was eigentlich entscheidend war in dem Ganzen, beschäftigen wir uns so wenig, und zwar die Worte, die eigentlich dort gesprochen wurden. So oft beschäftigen wir uns mit den Symboliken, die da beschrieben werden, aber wie wenig beschäftigen wir uns mit den Worten, die Jesus dort verwendet hat. Ich habe mich vorbereitet für diese Predigt, wie immer, und ab und zu mache ich das, dass ich mal mehr lese als notwendig. Und für diese Predigt habe ich ganz, ganz viele Kirchenväter gelesen. Augustinus, Martin Luther, Calvin, das ist so all die Spanne von Kirchenväter, von Theologen, die unser Glauben auch geprägt haben. Und wisst ihr, auch die haben sich so gefetzt in so Kleinigkeiten. Ist Jesus jetzt wirklich hier? Verwandelt sich das Blut wirklich? Und so weiter und so fort. Das sind so alles Fragen, ich kann es dir jetzt gerne mal im Detail erzählen, wenn du es möchtest, die damals einfach im Streitgespräch waren. Aber eine Sache, da waren sich alle einig. Das Abendmahl kann nicht losgelöst sein von den Worten, die Jesu damals gesprochen hat. Und wir merken ja auch, dass Paulus dies bestätigt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, da komme ich später nochmal zu, wiederholt Paulus ja die Worte, die Jesus damals gesprochen hat. Warum macht er das Ganze? Er hätte ja irgendwie seine Interpretation reingeben können oder das, was er denkt über das Abendmahl. Nein, nein, er hat wortwörtlich zitiert. Warum? Weil die Worte Jesu genauso entscheidend sind wie die Tat des Abendmahls. Denn du kannst beides nicht trennen. Was ich damit genau meine, da komme ich später nochmal zu. Aber das ist einfach ganz, ganz entscheidend, dass wir das begreifen. Du darfst das Abendmahl nicht trennen mit den Worten, die damals gesprochen wurden. Ein Beispiel hierfür, ich hätte es gerne dabei gehabt, aber ich habe einfach niemanden gefunden. Vielleicht gibt es ja hier jemanden in der Kirche, der eins hat, aber ich habe nachgefragt und niemand hatte ein Checkbuch. Also ich meine jetzt nicht, wo du abhakst, sondern wo du, wie in Amerika, weißt du, die reichen Menschen, die damals, okay, ich habe dein Auto angefahren, holt so ein Ding aus und trag deine Zahl ein, gib dir das mit, du gehst zur Bank und holst das Geld, das meine ich damit, Checkbuch, wisst ihr, Check. Sehr gut. Und zwar, bei dem Ganzen ist es ja so, ich habe mich ein bisschen reingelesen und dort steht ja eigentlich immer dasselbe drauf. Und zwar, als erstes trägst du deinen persönlichen Namen ein. Also in meinem Fall würde ich da Samuel Bay reinschreiben. Was wichtig ist, dass nicht nur mein Name dort steht, sondern auch der Name meiner Bank. In dem Fall Volksbank, ich habe schon vergessen, irgendeine Volksbank halt bei mir in der Nähe. Dann trage ich den Betrag ein. Und dann trage ich noch den Namen von der Person ein, die das Geld bekommt. Mal angenommen, ich hätte einen spendablen Tag. Ich würde auf Timon zugehen und ihm sagen, hey Timon, hier hast du einen Check im Wert von 1 Million Euro. By the way, ich glaube, so viel werde ich im Leben nicht verdienen, aber mal angenommen, ich würde ihm das geben. Und da steht auch Timons Name drauf. Da kann sogar Timons Adresse draufstehen. Eine Sache ist extrem entscheidend bei dem Ganzen, damit dieser Check auch wirklich gültig ist, dass ich meine Unterschrift draufsetze. Das bedeutet, ich kann alles ausführen, ich kann alles so machen, wie es mir vorgegeben ist, aber wenn meine Unterschrift fehlt, Timon, kannst du dir leider die 1 Million Euro nicht abholen. Und wisst ihr, beim Abendmahl ist dies genauso. Gott hat seine Unterschrift draufgesetzt bei dem Ganzen, indem er die Worte, die Jesus gesprochen hat, gegeben hat. Jesus hat es nicht umsonst gemacht. Er wusste, diese Worte sind jetzt keine Zauberworte, versteht mich nicht falsch. Aber diese Worte waren so entscheidend. Und warum sie so entscheidend waren, erkläre ich gleich. Aber erstmal möchte ich darauf eingehen, warum diese Symbolik überhaupt verwendet wurden. Wieso hat Jesus Wein und Brot genommen und da gesagt, hey, dies ist mein Blut und dies ist mein Leib. Auch das war nicht umsonst. Jesus hat dies bewusst gemacht. Um das zu verstehen, müssen wir aufmerksam lesen. Denn der Matthäus hat ja bewusst geschrieben, dass Jesus sich mit seinen Jüngern wann getroffen hat? Am Passafest. Was ist das Passafest? Ganz kurze geschichtlicher Hintergrund, ich kann leider nicht zu tief gehen, aber als das Volk noch in Ägypten lebte, musste sich Mose ja richtig mit dem Pharao betteln. Er ging hin und sagt, lass mein Volk ziehen. Der Pharao sagt zuerst ja und dann sagt er später wieder nein. Und das ging ja die ganze Zeit so. Und während das Ganze passiert ist, sind ja diese 10 Plagen gekommen. Und die 10. Plage war die heftigste Plage. Denn die Plage war, dass von jedem Geschöpf in Ägypten die Erstgeburt sterben muss. Ob das jetzt Tiere waren oder leider auch Menschen. Damit das Ganze aber nicht, also dieses Gericht Gottes, nicht am Volk Israel passiert, mussten sie ja etwas Besonderes machen. Und zwar, sie mussten ein Lamm nehmen, es schlachten und das Blut vom Lamm an ihre Türpfosten hinmachen, damit das Gericht Gottes nicht über ihr Haus hineinkommt. Und Jesus hat diesen Tag genutzt, um Folgendes zu sagen. Er hat gesagt gehabt, damit der neue Bund in Kraft tritt, ist es notwendig, dass ihr kein Lamm opfert, sondern dass das vollkommene Lamm geopfert wird. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass das vollkommene Lamm, die Person, die nicht gesündigt hat, Jesus Christus selbst war und für uns am Kreuz stirbt. Dieses Blut, diese Symbolik, die damals vergossen wurde beim Passafest, also in 2. Mose 12 können wir das lesen, wurde nochmal viel, viel krasser in Kraft gesetzt, als Jesus am Kreuz vor uns starb. Und deswegen hat er dieses Beispiel gegeben von dem Blut. Das Blut, was zur Reinheit da ist, damit du und ich, damit unsere Sünden vergeben werden. Jesus ist für dich und für mich gestorben, damit wir vom Gericht verschont bleiben, vom Gericht Gottes. Und dies hat er angekündigt, wo? Beim Abendmahl. Natürlich vollendet am Kreuz, angekündigt beim Abendmahl. Und du fragst dich jetzt, wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört, was das Abendmahl ist. Und ich habe auch erwähnt, dass ich das erklären möchte, was mir das Abendmahl eigentlich bringt. Also wozu nehmen wir heute noch das Abendmahl ein? Wozu müssen wir heute noch das nehmen, was Jesus damals eingeführt hat, beziehungsweise warum das Ganze? Und einer der Kirchenväter, und zwar Augustinus, hat etwas beschrieben, was für mich einfach neu so wichtig geworden ist, dass ich dir das mitgeben möchte. Und zwar für Augustinus ist das Abendmahl zweierlei zu verstehen. Einmal ist es tatsächlich eine Symbolik. Für was? Für das, was Jesus für dich und für mich getan hat. Du hörst ja immer wieder, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns daran erinnern, was Christus für dich und für mich vollbracht hat. Und immer wenn wir über das Erinnern reden, hatte ich das Gefühl, dass die Menschen das so einstufen wie, ich habe mich daran erinnert, dass mein Herd noch an ist. Oder, ich habe mich daran erinnert, mein Garagentor ist noch offen. Aber es geht nicht darum, dass wir uns an etwas erinnern, was irgendwie leichtfertig war, sondern wir erinnern uns an das Kreuz. Wir erinnern uns daran, dass Christus für dich und für mich gestorben ist. Aber es bleibt nicht bei diesem einfachen Erinnern. Denn ich glaube daran, dass das Abendmahl nicht nur symbolisch zu verstehen ist, sondern hinter dem Abendmahl eine Kraft steckt. Und diese Kraft möchte ich dir ganz kurz erklären. Es geht nicht nur darum, dass wir uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, sondern mit dem Abendmahl bekennen wir das, was Christus für uns getan hat. Wir erinnern uns nicht nur dran, sondern wir bekennen uns auch zu dem, was Christus für dich und für mich getan hat. Das bedeutet, wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, bekennen wir: Christus, du bist für mich gestorben. Ich bekenne mich und stelle mich zu dem Bund, zu dem neuen Bund, den du vollbracht hast. Und diese Kraftwirkung des Bekennens ist so entscheidend für uns. Denn du bekennst dich nicht nur zu irgendeinem Bund, sondern du bekennst dich zu dem Bund Gottes und all den Verheißungen, die dieser Bund mit sich bringt. Was das bedeutet, werde ich nachher auch nochmal erklären. Ich weiß, ich muss euch immer ein bisschen hinhalten. Das bedeutet, Abendmahl bedeutet, wir erinnern uns und wir bekennen, dass wir zum Kreuz gehören. Was für mich jetzt besonders wichtig ist, ist die Tatsache, worauf wir beim Abendmahl achten sollten. Ich weiß nicht, wir haben hier ein paar Prediger. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich meine Predigt vorbereite, freue ich mich auf einen Punkt immer ganz besonders. So, da bin ich schon zu Hause und freue mich so extrem. Hey, das darf ich am Sonntag oder das darf ich am Freitag predigen. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich mich besonders freue. Denn das Abendmahl ist der Ort, wo wir Vergebung empfangen. Und diesen Punkt möchte ich nochmal ganz besonders betonen. Das Abendmahl ist der Ort, wo wir Vergebung empfangen. Warum ist mir das so wichtig? Ich komme aus einer Umgebung, wo vor jedem Abendmahl Folgendes gesagt wurde. Da ist meistens der Älteste oder der Pastor nach vorne gegangen und hat gesagt: Wir feiern jetzt Abendmahl, aber, trink dich nicht selber zum Gericht. Prüfe dich, lieber Timon, ob du nicht irgendeine Sünde in deinem Leben hast. Denn wenn du das Ganze tust und das Abendmahl trotzdem trinkst, dann müssen wir dich raustragen, weil du stirbst. Hey, und ich war 15 Jahre alt, als ich mich bekehrt habe. Ich höre das und ich hatte panische Angst vor dem Abendmahl. Ich dachte mir, wenn ich das Abendmahl jetzt nehme, ist es um mich geschehen. Denn sind wir mal ehrlich, als 15-Jähriger hattest du natürlich Sünde in deinem Leben. Und auch wir haben tatsächlich ab und zu mal Sünde in unserem Leben. Und der Gedanke von diesem unwürdig das Mahl nehmen, kommt ja aus dem ersten Korintherbrief von Paulus. Denn Paulus sagt, 1. Korinther 11, 26 bis 29: Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer darauf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Toll, jetzt bin ich weit zu hoch. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Diese Stelle wurde verwendet, um den Menschen oder die Gemeindemitglieder darauf hinzuweisen: Pass ja auf, was in deinem Leben ist. Denn wenn du Sünde in deinem Leben hast und das Abendmahl nimmst, dann wird es wirklich schlecht um dich aussehen. Was ich ein bisschen schwierig an dieser Auslegung von dieser Stelle finde, ist, dass dieser Vers immer vorgelesen wird, aber das, was davor steht, unmittelbar davor, also im selben Kapitel, wird so urplötzlich außer Acht gelassen. Denn dies ist genauso entscheidend wie das, was Paulus hier gesagt hat, um die Stelle wirklich zu verstehen. Und deswegen, weil wir es ja richtig machen wollen, lese ich uns nochmal die Stelle vor, die davor beschrieben ist. Also nicht ab Vers 26, sondern ab Vers 17. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltung kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewahrt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere in Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Okay, nochmal wirklich, um das zu verstehen. Paulus hat in seinem Kapitel 11 Folgendes. Zuerst schreibt er, mir gefällt es nicht, was für Spaltungen in eurem Leben, in eurer Gemeinde stattfindet. Und mir gefällt es auch nicht, wie ihr euch verhaltet, wenn ihr zum Mahl des Herrn zusammenkommt. Denn, wie heute auch, da gab es die Reichen, die haben sich befressen, das knallt. Sie haben getrunken und waren sogar fast betrunken. Und parallel zu diesem Aspekt, also da war der Reiche, der sich satt gegessen hat, war ein armer Mann, der zuschauen musste, wie der Reiche isst. Das ist das Erste. Und dann redet Paulus davon, dass man sich beim Abendmahl unwürdig verhalten kann. Und der Fehler, der da meines Erachtens gemacht wird, ist, dass die Leute sagen, das eine hängt nicht mit dem anderen zusammen. Aber wenn ich Paulus verstehe, und wie ich ihn auch lese, ist er eigentlich eine sehr, sehr schlaue Persönlichkeit und hat Zusammenhänge. Das bedeutet, vielleicht kann es ja sein, dass Paulus hier angesprochen hat, dass die Einheit, die es beim Abendmahl gab, zum unwürdigen Essen dazu beiträgt, anstatt die einzelne Person. Ich möchte diesen Punkt ganz kurz erklären. Das unwürdig ist im Griechischen ein Adverb. Und was haben Adverbien für eine Aufgabe? Adverbien beschreiben keine Person genau, sondern was? Ein Verb. Das bedeutet, Paulus hat dies unwürdig nicht auf Personen bezogen, sondern auf was? Auf das Essen. Er hat hier folgenden Punkt geschildert. Und ich will dich nicht lange auf die Folter spannen, deswegen erkläre ich das jetzt ganz kurz. Jesus hat ja, als er das Abendmahl zu sich genommen hat, nicht direkt mit dem Abendmahl begonnen, sondern er und seine Jünger haben das Passamahl gefeiert. Das heißt, sie haben einfach eine gute Zeit gehabt und haben zusammen gegessen. Und im Korintherbrief war dies genauso. Die Leute kamen zusammen und bevor das Abendmahl, also diese Einsetzungsworte passiert sind, haben sie erstmal gegessen. Aber bei diesem Essen haben sich manche Leute so falsch benommen und so unchristlich, dass Paulus gesagt hat, wenn ihr mit dieser Haltung in das Abendmahl hineingeht, dann versündigt ihr euch. Was haben sie falsch gemacht? Hey, die haben Uneinigkeit gehabt. Und wenn du den Korintherbrief liest, merkst du, dass Spaltung und Uneinigkeit das Thema in dem Ganzen ist. In den Versen, in Kapiteln davor, spricht der Paulus davon, wie kann es sein, dass die einen sagen, ich gehöre zu Apollos, die anderen sagen, ich gehöre zu Petrus und die anderen wiederum sagen, ich gehöre zu Paulus und Paulus sagt, hey, wir gehören zu Jesus. Oder wenn du das Kapitel danach liest, also das mit den Geistesgaben, dann merkst du auch, dass die Korinther gesagt haben, hey, Prophetie ist viel wichtiger als Heilung. Und die anderen haben wiederum gesagt, Heilung ist viel wichtiger als die Zungensprache. Und in der ganzen Kirche gab es so Uneinigkeit bei Themen. Und auch bei diesem Herrenmahl. Die Uneinigkeit beim Abendmahl hat dafür gesorgt, dass Paulus gesagt hat, wenn ihr so da hineingeht, nehmt ihr das Ganze unwürdig. Wieso glaube ich auch, dass es nicht darum geht, dass wenn du, also du als Individuum, Sünde in dein Leben hast, du trotzdem zu Gott kommen kannst. Wenn es stimmt, was ich gesagt habe, und das Abendmahl dafür da ist, um den neuen Bund zu repräsentieren, und das Abendmahl dafür da ist, um auf das Kreuz hinzuweisen, dann ist es doch die logische Konsequenz, dass wir auch dort Vergebung empfangen. Denn wenn uns das Abendmahl zum Kreuz führt, führt es uns auch zur Vergebung. Und deswegen habe ich mir so zu Herzen genommen, das zu predigen, dass ja, hey, wenn Sünde in deinem Leben ist und du dich vielleicht so fühlst vor dem Abendmahl, als seist du nicht würdig, das Abendmahl zu nehmen, möchte ich dich ermutigen, es gerade dann zu nehmen. Denn das Abendmahl und das Kreuz, dies schenkt dir Vergebung. Es geht nicht darum, und bitte versteht mich nicht falsch, dass wir dann machen können, was wir wollen und dass selbst wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dass wir damit leichtfertig umgehen. Das habe ich nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass durch das Abendmahl die Vergebung empfängst, die du dir so sehr wünschst. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist oder sonst irgendwas, sondern dass du dorthin gehst und dorthin kommst, wo du perfekt gemacht wirst, und zwar zum Kreuz. Paulus wollte es nicht, den Menschen darauf hinweisen, hey, wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann ja, dann stirbst du. Paulus wollte darauf hinweisen, dass wie das Mahl gefeiert wurde, es ein Unding war und dadurch die Sünde kam und nicht irgendwie vorher. Der HTA, also das ist ein wissenschaftlicher Kommentar zum Kündnerbrief, schreibt, es geht nicht um die Frage, wie das Herrenmahl liturgisch richtig gefeiert werden soll, sondern um die Frage, ob die Feier des Herrenmahls den Tod des Herrn Jesus Christus verkündigt oder ob der Eigennutz und das soziale Selbstwertgefühl im Mittelpunkt stehen. Hey, wenn es um Abendmahl nicht mehr um Jesus geht und um das, was er verkündigt hat beim Abendmahl, dann läuft irgendetwas falsch. Hey, und wenn da Dinge in deinem Leben sind, die bereinigt werden müssen, come on, dann nimm es erst recht. Denn beim Abendmahl, beim Kreuz, wird dir Vergebung zugesprochen. Das Abendmahl ist nicht nur der Ort der Vergebung, sondern auch der Ort der Gegenwart Gottes. Auch diesen Punkt möchte ich ganz kurz erklären. Ich habe viele Predigten über das Abendmahl gehört. Und ich habe auch solche Sachen gehört wie, beim Abendmahl wirst du Heilung empfangen. Du bist krank, nimm das Abendmahl, dann wirst du geheilt. Du bist traurig, dann nimm das Abendmahl, denn dort wirst du glücklich gemacht. Und ich habe über das Ganze nachgedacht und ich würde zudem nicht zu 100% Amen sagen. Weil wenn wir so sehr dies im Fokus haben, dann ist für mich der Wein oder den Traumsaft, den wir dort trinken, ein Zaubergetränk. Und auch das Leib, was wir dort nehmen, ein Zauberleib oder Brot oder Toast. Dennoch glaube ich, dass beim Abendmahl Dinge passieren. Warum? Und ich möchte es dir erklären. Calvin, einer der Theologen seiner Zeit, ich bin nicht mit allem d'accord, was er lehrt und was er an Theologie rausgebracht hat. Aber dieser Punkt, zu dem würde ich zu 100% Amen sagen. Als es um sein Abendmahlverständnis ging, hat er gesagt gehabt, dass er daran glaubt, dass wenn die Gemeinschaft, also wenn die Gemeinde das Abendmahl nimmt, Gott real und präsent ist an diesem Ort. Er hat die Realpräsenz Gottes im Abendmahl betont. Und das glaube ich. Leute, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen, glaube ich zutiefstem Herzen daran, dass die Gegenwart Gottes da ist. Und genau deswegen glaube ich daran, dass Heilung geschehen kann. Und genau deswegen glaube ich daran, dass Menschen Freude empfangen. Aber nicht, weil sie das Zaubergetränk trinken, sondern weil sie an den glauben, der real hier ist, und zwar Gott selber. Gottes Gegenwart sorgt dafür, dass der Mensch geheilt wird. Nicht irgendein Ritus oder ein Ritual, sondern er selber. Und deswegen, hey, wenn du davon ausgehst, dass du geheilt wirst im Abendmahl, dann liegt es nicht daran, weil du das Abendmahl genommen hast, sondern weil Gottes Gegenwart hier ist. Das Abendmahl ist der Ort der Vergebung. Das Abendmahl ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das Abendmahl ist der Ort, wo es um Jesus geht. Und dies ist für mich auch so ein entscheidender Punkt. Wisst ihr, mein Lieblingsvers ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und das Abendmahl war ja dafür da, damit das genau Realität wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Abendmahl nehme, wird mein Herz immer mit Dank erfüllt. Weil ich dort wieder merke, ey, was Christus für mich getan hat. Ich erinnere mich daran zurück, was Christus für mich getan hat und bekenne es für mein Leben. Ja, Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Deine Liebe, die dort verschüttet wurde am Kreuz, ich will sie heute wieder annehmen. Und deswegen habe ich mir zu Herzen genommen, egal wie oft ich Abendmahl feiere, ob es einmal im Monat ist oder einmal am Tag, es soll mich immer wieder mit Dank erfüllen, denn beim Abendmahl geht es immer um Jesus. Und heute Morgen möchte ich uns das nochmal neu vor Augen führen. Es geht nicht daran, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir zum Abendmahl kommen. Sondern es geht darum, dass wir zu Jesus kommen, dass wir zu seinem Kreuz kommen. Dass wir uns daran wieder zurückerinnern, was er für uns getan hat und es auch bekennen. Bekennen, dass er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Hey, du fühlst dich unwürdig? Nimm das Abendmahl, denn damit bekennst du, dass Jesus dich würdig gemacht hat. Du fühlst dich nicht geliebt? Nimm das Abendmahl, denn dort bekennst du, dass Jesus für dich gestorben ist aus Liebe. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Ihr seht unter euch, bei den meisten zumindest, nebendran oder unter euch, gibt es das Abendmahl. Und während die Band nach vorne kommt, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und dann möchte ich die Worte Jesu nochmal vorlesen. Denn wie ich ja betont habe, das Abendmahl kannst du nicht trennen von den Worten Jesu. Und ich möchte heute Morgen einfach uns nochmal neu ermutigen, dass wir das Abendmahl als einen Ort sehen, wo wir Vergebung empfangen, wo wir die Gegenwart Gottes haben und wo wir immer wieder neu uns zurück daran erinnern können, dass es um Jesus geht. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, dies ist mein Leib. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir diese Symbolik haben und diese Erinnerung haben, was du für uns getan hast. Und wenn wir darüber nachdenken, erfüllt es uns mit Freude, Herr. Erfüllt es uns mit Dankbarkeit. Und wir wollen zu dir kommen mit dem Aspekt, dass wir Danke sagen, dass du uns, ja, dass du dich hingegeben hast, dass du dein Leib gegeben hast für uns. Herr, ich bete, dass diese Tat uns niemals egal wird. Lass uns immer wieder daran zurückerinnern und bekennen, was du für uns am Kreuz getan hast. Und dies tun wir heute Morgen. Danke dir für dein Leib. Jesu Leib für dich hingegeben. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft des Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Jesus, wir danken dir auch für das Blut, was vergossen wurde am Kreuz. Das Blut, was heute dafür sorgt, dass wir heilig und rein sind vor dir. Vater, ich freue mich auf den Moment, wenn wir bei dir sein werden in der Ewigkeit. Und dies hast du vollbracht, weil du für uns am Kreuz gestorben bist und das Blut ausgegossen wurde. Wir loben und preisen dich. Jesu Blut für dich vergossen. Amen. Und lass uns Gott doch einfach noch eine Antwort geben in den letzten Zeilen, die wir jetzt hören werden. Wir dürfen leider nicht mitsingen, aber wir dürfen beten und Gott eine Antwort geben und ihm das sagen, was gerade in unserem Herzen ist. Amen.